Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben in Iran ein neues Ziel angegriffen, die Insel Khark im Persischen Golf. Von dort verschifft Iran einen Großteil seiner Erdölexporte. Nach Angaben von US-Präsident Trump wurden militärische Einrichtungen wie Flugabwehrstellungen, Raketenbunker und Lagerstätten für Seeminen zerstört, jedoch nicht die Ölanlagen auf Khark. Diese werde man aber auch noch angreifen, falls Iran weiterhin die Straße von Hormuz blockiere.
Aufnahmen eines Angriffs, veröffentlicht von US-Präsident Trump persönlich. Das US-Militär attackiert die iranische Insel Khark. Trump schreibt, jedes militärische Ziel dort sei zerstört worden, um Druck auf den Iran auszuüben, die Meerenge von Hormuz für alle Schiffe freizugeben. Khark, hier ältere Satellitenaufnahmen, ist nicht weniger als das Herz der iranischen Ölindustrie. Teheran droht mit Vergeltung gegen die USA, aber auch gegen deren Partner am Golf. Wir rufen das muslimische Volk der Vereinigten Arabischen Emirate und die Bewohner von bevölkerten Gebieten dazu auf, die Häfen, die Docks und andere Orte zu verlassen, an denen sich amerikanische Streitkräfte aufhalten. Auf die Vereinigten Arabischen Emirate feuert der Iran schon seit Kriegsbeginn immer wieder Raketen und Drohnen. Heute bricht im Emirat Fujairah in der Nähe eines Hafens nach dem Herabfallen von Trümmerteilen einer Drohne ein Brand aus. Angespannt die Lage auch weiter im Irak. In der Hauptstadt Bagdad wird einmal mehr die US-Botschaft Ziel eines Angriffs. Auch im Libanon spitzt sich die Situation weiter zu. Hier kämpft Israel gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz, die ihrerseits Israel angreift. Schäden in beiden Ländern, besonders hier in Libanons Hauptstadt Beirut oder auch hier in einer kleinen Gemeinde im Grenzgebiet. Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf eine Gesundheitseinrichtung erhebt der lokale Bürgermeister schwere Vorwürfe. Ein Team aus Freiwilligen hat hier Patienten behandelt, die Zivilisten waren. Das Personal waren auch Zivilisten, aber der israelische Feind hat das Gebäude so zerstört, dass niemand überleben konnte. Ein Ende der Kampfhandlungen ist auch mehr als zwei Wochen nach Kriegsbeginn erstmal noch nicht in Sicht.
Fragen wir nach bei Sarah Schmidt in Washington. Lässt sich aus den Äußerungen in den vergangenen Tagen eine Strategie der USA erkennen?
Nein, es ist weiterhin keine klare Strategie erkennbar. Vergangene Nacht hatte Donald Trump geschrieben, der Iran sei, Zitat, vollständig besiegt. Gestern berichteten allerdings mehrere amerikanische Medien, dass die USA weitere Truppen in die Region verlegen, Marines, Elitesoldaten und auch Kriegsschiffe. Was genau die Aufgabe sein könnte, das ist aber völlig unklar. Und dann ist da die Situation in der Straße von Hormuz. Das ist ja die Meerenge, die für den internationalen Ölhandel sehr wichtig ist und die de facto von Iran blockiert wird. Da hatte Donald Trump vergangene Woche das Signal gesendet, man habe die Situation im Griff. Heute schrieb er dann in seinem sozialen Netzwerk, dass er hoffe, dass Länder wie China oder auch Frankreich mithelfen könnten, die Situation zu lösen. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, wie lang wird denn dieser Krieg dauern? Da hieß es zuerst einige Wochen. Gestern wurde Donald Trump in einem Interview mit Fox News die Frage gestellt, wann er denn erkenne oder denke, dass der Krieg vorbei sei. Und da hat Donald Trump geantwortet, wenn ich das fühle.
Vielen Dank. Sarah Schmidt in Washington. Die geplante Koalition von SPD und CDU in Brandenburg hat ihre letzte Hürde genommen. Auf ihrem Landesparteitag in Potsdam stimmten die Sozialdemokraten dem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zu. Zuvor hatte sich die CDU in einem Mitgliederentscheid ebenfalls klar dafür ausgesprochen. Am Mittwoch soll die neue Regierung unter SPD-Ministerpräsident Woidke vereidigt werden. Die Koalition wurde gebildet, weil das Bündnis aus SPD und BSW Anfang Januar zerbrochen war. Deutschland kommt beim Klimaschutz kaum voran. Nach der heute veröffentlichten Bilanz des Umweltbundesamtes für das Jahr 2025 sank der CO2-Ausstoß lediglich um 0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dringend sei eine Reduzierung der Emissionen in den Bereichen Verkehr und Gebäude, heißt es in dem Bericht. Grüne und Deutsche Umwelthilfe kritisierten, die Bundesregierung werde mit der bisherigen Politik ihre Klimaziele deutlich verfehlen.
Die Klimabilanz liegt im Soll. Das kommt maßgeblich durch die schlechte Wirtschaftslage. In energieintensiven Branchen wurde weniger produziert und damit wurden weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen. So konnten die Klimaziele vorerst erreicht werden.
Wir haben die Klimaziele für 2025 jetzt eingehalten. Für 2030 wollen wir aber eine Reduzierung um 65% schaffen. Wir sind im Augenblick bei 48%. Wir müssen in den kommenden Jahren jedes Jahr 42 Millionen Tonnen reduzieren. Das ist die Hausaufgabe.
Seit 1990 hat sich der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen annähernd halbiert. Im vergangenen Jahr ist der Gesamtwert zurückgegangen auf 649 Millionen Tonnen, minus 0,1%. Im Bereich Verkehr sind die Werte allerdings gestiegen. Auf Deutschlands Straßen sind wieder mehr Fahrzeuge unterwegs. Steigende Emissionen auch beim Heizen mit Öl und Gas. Der Winter war kalt, das treibt die Werte nach oben. Dennoch, der Umweltminister hält die Klimaziele für notwendig und erreichbar.
Jeder merkt es jetzt, dass wir abhängig sind von anderen Ländern, von denen ich gar nicht abhängig und erpressbar sein will. Deswegen sollten wir alles tun, um in Deutschland unabhängiger zu werden. Das heißt Elektrifizierung, heißt, wenn man sich eine Heizung neu einbaut, dann möglichst eine Wärmepumpe, die ist billiger. Man gibt Zuschüsse dafür auch und sie ist umweltfreundlicher.
Beim Ausbau erneuerbarer Energien soll es zudem mehr Tempo geben. Ein umstrittenes Thema in der Regierungskoalition. Hoffnung macht der deutsche Wald. Nach Trockenheit und Borkenkäferbefall speichert er nun wieder mehr CO2. Die Klimabilanz fällt gemischt aus. Teile der Opposition und Verbände bezweifeln, dass es vorangeht. Das Umweltministerium arbeitet gerade an einem neuen Klimaschutzprogramm. Ende des Monats soll es verabschiedet werden. Dann wird sich zeigen, welche Bedeutung die Regierung dem Klimaschutz beimisst.
In Amsterdam ist am Morgen eine jüdische Schule bei einer Explosion beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Bürgermeisterin Halsema sprach von einem vorsätzlichen Angriff auf die jüdische Gemeinde. Die Polizei sucht nach zwei Verdächtigen auf einem Motorroller. Einer von beiden soll den Sprengsatz an der Mauer abgelegt haben. In der vergangenen Woche hatte es zwei Explosionen vor Synagogen gegeben. Gestern in Rotterdam und am Montag im belgischen Lüttich. Vor 4 Jahren hatte die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova den Karlspreis der Stadt Aachen erhalten. Ihre Schwester vertrat sie damals bei der Zeremonie, denn Kolesnikova selbst saß in ihrem Heimatland in Haft. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl 2020 hatte sie gemeinsam mit anderen Oppositionellen die Massenproteste gegen Machthaber Lukaschenko angeführt. Im vergangenen Dezember kam sie frei. Heute nahm sie ihre Auszeichnung selbst entgegen.
Die Hände zum Herz geformt. Es ist die Geste ihres friedlichen Widerstands. Maria Kolesnikova zeigt sie auch heute. An dem Tag, an dem die belarussische Oppositionspolitikerin endlich ihren Karlspreis entgegennehmen kann. 2022 wurde sie mit dem Preis ausgezeichnet, doch damals war sie noch eine politische Gefangene der Diktatur in der Heimat. Heute erinnert sie an die, die dort noch in Haft sitzen.
Ich denke über Gefängnis jeden Tag in Verbindung zu meinen Freundinnen und Freunden, die noch dort sind. Und natürlich, wir versuchen alles Mögliche zu machen, dass der Tag von deren Freiheit früher kommt.
2020 war Kolesnikova in ihrer Heimat Belarus bei der Präsidentschaftswahl gemeinsam mit zwei Mitstreiterinnen gegen den Machthaber Lukaschenko angetreten. Nach der Wahl blieb sie im Land, wurde verhaftet und kam nach einem Schauprozess ins Gefängnis. Erst im vergangenen Dezember kam sie frei, auf Vermittlung der USA. Mit der nachträglichen Verleihung des Karlspreises heute verbinden Kolesnikova und ihre Mitstreiterin auch eine Botschaft an die Europäische Union. Sie solle die strengen Sanktionen gegen Belarus überdenken. Junge Menschen aus Belarus müssten einen Zugang nach Europa erhalten, um zu erfahren, wie Freiheit sich anfühlt.
Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er gehört zu den bekanntesten Vertretern der kritischen Theorie. Bis zuletzt gab Habermas Anregungen für öffentliche Debatten, etwa über eine Verfassung der EU und die Rolle der Grundrechte in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als großen Aufklärer, der die Widersprüche der Moderne durchmessen habe.
Engagierter Kritiker und intervenierender Denker, eine von vielen Beschreibungen, aber eine, die auf ihn besonders zutrifft. Jürgen Habermas hat in fast jede bedeutende Debatte in der Bundesrepublik Deutschland eingegriffen. Sich eingemischt, etwa beim Überwachungsskandal der NSA, anlässlich der Verleihung des Kasseler Bürgerpreises im Jahre 2013.
In einem demokratischen Rechtsstaat muss selbst die Arbeit der Geheimdienste transparent gemacht werden können.
Er gilt als bedeutendster Philosoph und Soziologe Deutschlands. Als Assistent von Theodor W. Adorno geht Habermas 1956 ans Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Dort wird er Vordenker der Studentenbewegung, lehnt die Gewaltbereitschaft deren Anführer aber ab. Habermas spricht von Linksfaschismus. Es kommt zum Bruch. Über 50 Bücher wurden von ihm veröffentlicht, in unzählige Sprachen übersetzt.
Wer sich die Philosophieregale englischer, französischer, amerikanischer Buchläden ansieht, der kommt um die Feststellung nicht herum, dass Jürgen Habermas der Philosoph der Bundesrepublik Deutschland ist.
Im Oktober 2001 bekommt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zahlreiche andere bedeutende Auszeichnungen folgen, in späteren Jahren auch der Heine-Preis seiner Geburtsstadt Düsseldorf. 2025 wehrt er sich gegen Vereinnahmung. Google will ein KI-Tool zur Konfliktklärung Habermas-Maschine nennen. Der aber lehnt das ab. Die menschliche Konfliktlösung könne man wohl kaum an eine Maschine delegieren.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat sich Tabellenführer Bayern München in Leverkusen ein Unentschieden erkämpft. Am Ende stand es 1:1 nach einem turbulenten Spiel mit Platzverweisen und aberkannten Toren.
Ein Topspiel mit vielen, vielen Diskussionen in der Bayer-Arena. Leverkusen in Schwarz geht früh in Führung. Aleš Garcia, 6. Minute, die Münchener kalt erwischt. Und wenig später nur noch zu 10 rot für Jackson nach dem heftigen Foul an Terrier. Der eingewechselte Harry Kane leitet dann das vermeintliche 1:1 ein. Diaz, Kane, der Ausgleich. In der Entstehung ist der Engländer aber mit dem Ellbogen am Ball, kein Tor nach Videobeweis. Die Leverkusener Freude hält aber nicht lange. Ulisse, Diaz und jetzt zählt's. 1:1 durch Diaz, der danach noch gelb-rot sieht in der Nachspielzeit. Dann der letzte Aufreger. Hofmann 2:1, aber auch das hat keinen Bestand. Abseitsentscheidung. Die Bayern feiern zu 9 ein 1:1 in Leverkusen.
Borussia Dortmund in Schwarz-Gelb empfängt den FC Augsburg und die Gastgeber gehen früh in Führung. Svensson zu Bayer, der zu Adeyemi. 1:0 Dortmund, die von Beginn an dominant spielen. Adeyemi setzt sich hier gegen Chavez durch, nach der guten Vorarbeit von Bayern. Der BVB danach mit weiteren Möglichkeiten. Rierson bedient Bayer, der an die Latte. Ein glückliches 0:1 aus Augsburger Sicht. Bayer heute mit Adeyemi in der Doppelspitze. Und gleich noch ein weiterer Aluminiumtreffer. Hacke, Bayer, Hacke, Sabitzer, Latte, Adeyemi. Dortmund hätte zur Pause höher führen müssen. Augsburg mit großen Problemen gegen Adeyemi und Bayern. Die Mannschaft von Augsburgs Manuel Baum mit dem Ergebnis gut bedient. Nach knapp einer Stunde dann die Entscheidung im Anschluss an einen Eckball von Rierson. Reggiani, der 18-jährige Italiener, mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Reggiani an den Kopf von Schlotterbeck. Von dort springt der Ball zum 2:0 Endstand ins Tor. Borussia Dortmund und Niko Kovac damit weiter auf Kurs in Richtung Champions League.
Und der Blick auf die weiteren Ergebnisse. Frankfurt-Heidenheim 1:0, Hoffenheim-Wolfsburg 1:1. Im Abendspiel zwischen Hamburg und Köln steht es kurz vor Schluss 1:1. Gestern gewann Mönchengladbach gegen St. Pauli mit 2:0. Morgen dann noch 3 Spiele. Bremen empfängt Mainz, Freiburg trifft auf Union Berlin und Stuttgart spielt gegen Leipzig. Die Tabelle an der Spitze: München mit 9 Punkten Vorsprung auf Dortmund, Leverkusen weiter 6., Augsburg auf Platz 9, auf dem Relegationsplatz St. Pauli, auf den direkten Abstiegsplätzen Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 15. März.
Das Zusammenspiel zweier Tiefs sorgt dafür, dass es in der Nacht im Osten und Südosten hier und da regnet. Im Bergland ist Schnee dabei. Auch am Tag im Osten und Süden noch etwas Regen, in den Alpen Schnee, sonst ist es trocken und vor allem im Westen setzt sich immer mehr die Sonne durch. In der Nacht plus 6 Grad im äußersten Osten, minus 2 Grad in der Eifel. Am Tag 4 Grad an den Alpen, 12 Grad im Rheinland. Am Montag windiges, wechselhaftes Wetter mit Graupelschauern und einzelnen Gewittern, im Bergland Schneeschauer, im Nordwesten häufiger Sonne. Am Dienstag im Osten und Südosten häufig Sonne, im Westen und Nordwesten mancherorts leichter Regen, am Mittwoch häufig Sonne und bis 17 Grad.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Juliani Harikasen geht es um die herausragende Rolle von Jürgen Habermas im intellektuellen Leben der Bundesrepublik. Und wir zeigen die Auswirkungen des Irankrieges auf die Golfstaaten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.